Vom biblischen Text zum ethischen Urteil, das ist der Titel dieses Vortrags. Vielleicht kennen Sie diesen Mann, das ist A.J. Jacobs, ein Amerikaner. Er war eigentlich kein religiöser Mann, ist es auch weiterhin nicht, aber ihn hat interessiert, was es mit dem Glauben auf sich hat. Und deswegen hat er sich ganz viele Bibeln gekauft, unterschiedliche Übersetzungen, unterschiedliche Ausgaben und fing an, die Bibel zu lesen. Und weil er meint, sein ganzes Leben sei ohnehin ein Experiment, hat er sich gesagt, ich lese mal die Bibel auf alle Vorschriften und Gebote hin, die sie enthält, und versuche ein Jahr lang danach zu leben. Er kam auf insgesamt ca. 700 Anweisungen für den Lebenswandel, die in der Bibel gegeben werden, und hat dann versucht, danach zu leben. Das Resultat oder der Ertrag dieses Lebensexperiments findet sich in dem Buch, das auf Deutsch heißt Die Bibel und ich, im Englischen Living Biblically for a Year, in dem er seine Erfahrungen dann wiedergibt. Und er sagt, ein paar dieser Anweisungen waren mir ja bekannt, meinen Nächsten zu lieben, aber jetzt ging es darum, 700 Geboten zu folgen für ein Jahr. Und er schreibt dann, ein Jahr lang nicht zu begehren, kein Gerücht in die Welt zu setzen, nicht zu lügen, das war nicht einfach, denn ich bin Journalist in New York. Einer seiner Einsichten, die er in diesem Jahr gewonnen hat, ich bin, schreibt er, mit vielen Fundamentalisten zusammengekommen. Hab gelernt, wie unterschiedlich sie sind, wie sympathisch sie auch sein können, aber dass sie alle versuchen, die Bibel wortwörtlich zu nehmen. Aber, so sein Ergebnis, keine religiöse Gruppe schafft das wirklich. Alle wählen aus. Bestimmte Anweisungen nehmen sie wortwörtlich, andere übertragen sie, nehmen sie nicht wörtlich. Sein Fazit, man kann die Bibel nicht wortwörtlich befolgen. Und er schlägt dann selber in einem TED-Talk, den man sich dazu ansehen kann, vor, an welche Regeln man sich am besten hält und an welche nicht. Da kommt dann sehr die Perspektive eines, sag ich mal, liberalen Journalisten der Ostküste durch. Aber immerhin, hoher Respekt vor jemandem, der sich diesem Experiment ausgesetzt hat. Ich möchte jetzt im Folgenden insgesamt drei Schritten der Frage nachgehen, was bedeutet es eigentlich, wenn die Bibel für uns höchste Autorität in allen Fragen des Glaubens und Lebens ist. So steht es in der Glaubensbasis der Deutschen Evangelischen Allianz, so steht es in manchen Bekenntnistexten. Was heißt es, die Bibel höchste Autorität in allen Fragen des Lebens sein zu lassen, wenn sie sich doch nur zu einigen Fragen sehr ausdrücklich äußert? Ehe, Ehescheidung im Alten Testament, der Umgang mit Flüchtlingen oder auch die Bedeutung der Arbeit. Aber zu vielen anderen Fragen, die uns interessieren, sagt die Bibel kein Sterbenswort. Nicht zur Atomkraft, nicht zur Stammzellenforschung. Man sucht vergeblich nach einer Anweisung zur Organspende. Ich habe auch noch nicht zum bedingungslosen Grundeinkommen gefunden. Nun, das, was die Bibel sagt, ist von Gott inspiriert und zugleich inkulturiert. Das heißt, es ist uns überliefert in den Sprachen der Antike, im Hebräischen, im Aramäischen, im Griechischen. In den Texten wird Bezug genommen auf Vorstellungswelten der alten Zeit, auf Sozialformen, in denen Menschen damals lebten, also zum Beispiel das Haus und auch die politischen Verhältnisse der damaligen Zeit. Wie erweist sich nun die Bibel unter diesen Bedingungen, dass da ein großer Abstand ist von Jahrtausenden zu diesen alten Texten als Autorität? Ich möchte erstens versuchen, herauszuarbeiten, unter welchen Bedingungen sich überhaupt so etwas wie Verstehen einstellt. Zweitens dann die Frage stellen, wie wir uns innerhalb der Bibel orientieren, die ja doch ein sehr vielstimmiges Gebilde ist. Und schließlich, wie wir die Brücke von den Gegenwartsfragen, von den Fragen, die uns unter den Nägeln brennen, zur Bibel schlagen können. Erster Punkt also, Wege und Probleme des Verstehens. Verstehen unter dem Vorzeichen der Moderne stellt sich ein, wenn wir einer Methode folgen. Das ist eine Aussage. Methoden gab es schon immer, aber der Fokus, insbesondere seit der Aufklärung, ist Wissenschaft bedeutet, einem kontrollierbaren Verfahren zu folgen, um zum Textverstehen zu kommen. Die Methode ist wichtig, Auf eine Methode muss man sich verständigen können und der Methode muss man dann auch folgen können. Ein zweiter wichtiger Impuls der Neuzeit ist, dass im Verstehen sich ein Überbrücken dieses großen Abstands zum Text ereignen muss. Verstehen ist gewissermaßen eine Kunst, die Kunst des Verstehens, die Kunst, sich den Text anzueignen. Das ist der Weg, den Text sich zu erschließen. Der Text soll seine Fremdheit verlieren. Er soll mir zu eigen werden. Nun gibt es ein Problem mit dieser Herangehensweise, mit einem stark vom Gedanken der Kontrolle und der Aneignung bestimmten Denken. Denn nach christlicher Überzeugung haben wir es im biblischen Wort nicht einfach nur mit Menschenwort zu tun, sondern Gott selbst spricht uns an. Gott selbst ist das erste Subjekt dessen, was in der Bibel gesagt wird. Davon ist unbenommen, dass es Menschen sind, die diese Texte verfasst, aufgeschrieben, überliefert haben. Aber Gott selbst redet uns an durch sein Wort. Was bedeutet das für die Auslegung? Wir haben es mit einem lebendigen, mit einem redenden Gott zu tun, der sich uns offenbart, aber auch in seinem Offenbarsein uns Menschen unverfügbar bleibt. Einem Gott, der sich nicht durch eine Methode von Menschen in die Tasche stecken lässt. Einem Gott, der uns nicht zu eigen wird, sondern der immer auch der ganz andere bleibt. Auch lässt sich beim Vorgang der Auslegung nicht vom Ausleger abstrahieren. Denn kein Ausleger liest einen Text für sich allein. Da mag er noch die beste Methode haben. Kein Leser steht für sich allein. Wir gehören immer schon zu irgendeiner Lesegemeinschaft. Allein dadurch, dass wir eine Muttersprache gelernt haben, bekommen wir eine bestimmte Sicht auf die Welt. Durch den Sachverhalt, dass wir einer bestimmten sozialen Schicht angehören, einen bestimmten Lesehabitus uns angewöhnt haben, gehören wir zu einer Gemeinschaft, die diesen Text auslegt. Für christliche Ausleger, für Ausleger der Bibel ist das üblicherweise eine Glaubensgemeinschaft. Und gibt es Menschen, die sagen, nein, ich lese den Text ganz für mich, ganz vorurteils, voraussetzungslos. Nun, dann gehören sie offensichtlich zu einer Gruppe, die leugnet, dass es Voraussetzungen des Verstehens gibt. Tatsächlich aber gehören wir immer alle zu einer Auslegung, zu einer Lese, zu einer Interpretationsgemeinschaft. Vor diesem Hintergrund nun macht die Postmoderne den Leser stark. Die postmoderne Kritik sagt, in der Moderne ist der Text zu sehr privilegiert worden. Das heißt, man hat gesagt, ein Text hat einen bestimmten Sinn und ich brauche nur die richtige Methode, um mir diesen Sinn des Textes zu erschließen. Tatsächlich aber sind doch Texte sehr unbestimmt. Der Sinn eines Textes liegt gar nicht der Sinn des Verstehens liegt gar nicht im Text selbst, sondern er liegt im Auge des Betrachters. Es gibt nicht einen Sinn des Textes, sondern es gibt so viel Sinnperspektiven, wie es Leser eines Textes gibt. Nun, ohne Zweifel gibt es Gegenstände unserer Auslegung, die eine solche Unbestimmtheit haben. Man denke da vielleicht an ein modernes Kunstwerk. Ja, ich habe ja lange Zeit in Kassel gelebt, alle 5 Jahre die Documenta. Und man geht durchs Stadtbild und fragt sich, ist das Kunst oder kann das weg? Ja, weil sich diese Frage ganz stark im Auge des Betrachters stellt, ist das wirklich Kunst? Oder auch ein anderes Beispiel sind Horoskope, die man so in preiswerten Zeitschriften lesen kann, die immer so abgefasst sind, dass sich eigentlich jeder Leser irgendwie drin wiederfindet. Sonst würden sich diese Horoskope auch nicht verkaufen. Ja, sie sind so unbestimmt formuliert, dass sich der Sinn des Textes im Auge des Betrachters einstellt. Die Frage ist, ob sich die biblischen Texte dieser Art von Textgattung zuordnen lassen. Ich denke nicht. Trotzdem ist richtig, dass wir beim Auslegen der Bibel nicht den Blick von nirgendwo haben, wie das Thomas Nagel mal genannt hat, den Blick von nirgendwo, quasi völlig neutral, objektiv, schauen wir mal auf den Text hinauf, sondern wir finden uns immer schon an einem Standort vor, der unsere Perspektive auf den Text bestimmt. Und jetzt müssen wir aufpassen, ist das nicht relativistisch, zu sagen, nun, Verstehen stellt sich ein, immer von einer bestimmten Perspektive aus, von der aus ich auf den Blick schaue. Nein, würde ich sagen, zunächst mal ist hier etwas von unserer Geschöpflichkeit und Geschichtlichkeit angegeben. Wir gehören nun mal, wir sind Kinder unserer Zeit und lesen Texte immer von einem bestimmten Standort aus. Das Problem der postmodernen Interpretationskritik liegt an einer anderen Stelle. Ob eine Methode relativistisch, eine Lesart beliebig ist, entscheidet sich an dieser Frage. Bezieht sich meine Perspektive auf eine Wirklichkeit, die meine Wahrnehmung und mein Urteil korrigieren darf? Oder bin ich in meinem Urteil allein meinem inneren Empfinden verpflichtet? Ja? Ich kann einen Text lesen, kann offen sein dafür, was er mir sagt, und zwar auch offen dafür, dass er mein Verstehen korrigiert. Der amerikanische Philosoph Harry Frankfurt hat das mal deutlich gemacht im Blick auf den Zweiten Weltkrieg. Den Zweiten Weltkrieg als ein historisches Phänomen zu verstehen, ermöglicht durchaus unterschiedliche Deutungen. Aber eins, sagt Harry Frankfurt, werden wir nicht behaupten können. Der Krieg begann nicht damit, dass Polen Deutschland angriff. Man kann diese These zwar vertreten, aber sie wird korrigiert durch die Wirklichkeit, die sich sperrt gegen diese Lesart des Zweiten Weltkrieges. Ein anderes, sehr viel sensibleres Beispiel ist das Thema der Geschlechtsumwandlung. Also dass wir verhandeln im Thema von Transsexualität. Wo ein Mann zum Beispiel das Empfinden hat, er sei im falschen Körper geboren, er sei eigentlich eine Frau. Und der sich davon erhofft, dass durch die Veränderung, durch die Umoperation seiner Geschlechtsmerkmale, er sich in einem weiblichen Geschlecht, dem er eigentlich zugehört, auch einfinden kann. Der französische Arzt Georges Bourroux, der solche Operationen vornimmt, schreibt aber, und das ist doch etwas ernüchternd, Zitat, ich wandle keine Männer in Frauen um. Ich wandle männliche Genitalien in weiblich Aussehende um. Alles andere spielt sich im Kopf des Patienten ab. Das heißt, auch hier haben wir es mit einer Gegebenheit zu tun, aus einem Mann wird nicht einfach eine Frau. Tägliche lebenslange Hormongaben erinnern diesen Menschen daran, da ist eine Wirklichkeit, gegen die ich mich auflehne, die ich aber auch nicht leugnen kann. Also es ist immer die Frage, ob ich der Wirklichkeit und auch ob ich dem Text das Recht gebe und offen dafür bin, dass der Text meiner Auslegung widerspricht. Oder ob das Wichtigste ist, mein Empfinden von dem, was wahr ist. Ein zweiter Punkt, der hier wichtig ist, wenn ich davon spreche, dass wir immer ein Teil einer Auslegergemeinschaft sind, einer Lesegemeinschaft, dann kommt die Kirche ins Spiel, und zwar als Interpretationsgemeinschaft. Immer schon zu einer Lesegemeinschaft zu gehören, hat zwei Konsequenzen. Die erste Konsequenz ist die, erst kommt die Christusnachfolge, dann die Methode. Wie ich einen Text verstehe, wie tief sich mir ein Text erschließt, hat mit einer Grundbewegung meines Lebens zu tun. Und jetzt müssen wir beachten, worin die Verlockung und Täuschung einer Methode besteht oder eines sehr ausgeprägten Methodenbewusstseins. Wenn es allein auf die Methode ankäme, dann könnte ich die Methode völlig vom Lebensvollzug eines Menschen lösen. Denn übe ich die Methode ein, beherrsche alle Methodenschritte und kann den Text verstehen. Für viele Texte ist die Weise, wie ein Mensch lebt, relativ egal, vor allem bei sehr basalen Texten, ob ich einen Fahrplan lese, ein Kochbuch oder vieles Ähnliche. Aber bei Texten, in denen es um die Grundfragen des Lebens geht, hängt es sehr in einem Text, für einen Text, der zentral von Jesus Christus handelt, stellt sich Verstehen ein, wenn ich zunächst mal bereit bin, diesem Jesus Christus nachzufolgen. Und dann ist die Methode wichtig. Dann soll es nicht beliebig sein, wie ich mich dem Text annähere und wie ich ihn verstehe. Dazu gehört auch, dass die Frage des Textverstehens nicht ablösbar ist von der Frage, wer bin ich eigentlich? Also als wer verstehe ich mich? Wie begegne ich dem Text? Stelle ich mich über den Text? Oder stelle ich mich unter den Text, um von ihm zu lernen, um mich von ihm korrigieren zu lassen? Nach biblischer Überzeugung ist die Gemeinde der angemessene Ort, nach der ethischen Bedeutung biblischer Texte zu fragen. Paulus betet in seinen Briefen immer wieder um Weisheit und um Erkenntnis für die Gemeinden, sodass ihr, Zitat, prüfen könnt, was das Beste sei, damit ihr lauter und unanstößig seid für den Tag Jesu Christi. Philipper 1, Vers 11. Das Neue Testament spricht sehr oft vom lauteren Sinn der Christen, also der Leser, und auch von gesunder Lehre, aber nie eigentlich von einer effizienten Methode der Schriftauslegung. Das heißt, es geht zunächst um eine Lebensbewegung, in die dann die Bewegung des Lesenden eingezeichnet wird. Und jetzt kommt das Problem. Wenn ich hier von der Gemeinde Jesu Christi spreche, von der Lesegemeinschaft, die die Bibel auslegt, dann merken wir ganz schnell, diese ideale Gemeinde gibt es gar nicht. Sondern lange Zeit konnte man sagen, dass die ethischen Konfliktlinien zwischen der Mehrheitsgesellschaft und der Gemeinde verlief. Das können wir heute eigentlich nicht mehr sagen. Die Auslegungsdifferenzen, die unterschiedlichen Überzeugungen, die mit der Bibel begründet werden, der Riss geht heute eigentlich durch die Interpretationsgemeinschaft hindurch. Wir leben in Zeiten, in denen ethische Fragen Kirchen und Gemeinden entzweien. Und das ist enorm herausfordernd. Was ist die Antwort darauf? Die am häufigsten zu findende Antwort, wie sie mir begegnet ist, wir müssen einfach lernen, mit der Pluralität der Auslegungen zu leben. Wir müssen uns einfach daran gewöhnen, dass Gemeinde vielfältig ist und dass es nicht die eine richtige Auslegung gibt. Und wir können mit diesen Unterschieden auch leben, solange wir in Jesus Christus verbunden bleiben. Nun stelle ich nicht in Zweifel, dass die Gemeinde Jesu Christi bunt ist, dass sie vielfältig ist und dass die Gemeinde auf unterschiedliche Weise, dass die Bibel aus unterschiedlicher Weise ausgelegt werden kann. Und doch irritiert mich eins. Warum verwenden wir für die Art und Weise, wie wir über die Bibel reden und das Ergebnis, das sich dabei einstellt, nämlich Pluralität, warum verwenden wir dafür denselben Ausdruck, den wir auch für gesellschaftliche Debatten haben? Wo wir sagen, naja, es gibt auch in gesellschaftlichen Fragen eben eine Pluralität von Überzeugungen, eine Vielfalt von Überzeugungen. Ich sehe zumindest die Gefahr, dass auf diese Weise die unterschiedlichen Bedingungen, unter denen sich Diskurs in der Kirche und Diskussion in der Gesellschaft vollziehen sollten, dass die Unterschiede vermischt werden. Und ich werde im Laufe des Vortrags versuchen, diese Besonderheit der Bedingungen, unter denen wir die Auslegung der Bibel diskutieren, deutlich zu machen. Gibt es also nach all diesen vielen Problemen, die hier bestehen, Zuversicht, dass die Bibel sich doch noch als leitend und orientierend erweist? Mein Vorschlag, der hier also jetzt zur Pluralität, um das noch nachzutragen, ist, wäre sehr viel stärker von der Katholizität zu sprechen. Also davon, dass das Bekenntnis zu Jesus Christus Grund und Grenze der Vielfalt angibt, was meines Erachtens ausschließt, dass in der Kirche zugleich Gegensätzliches für wahr gehalten werden kann. Das kann man nicht in gleicher Weise von gesellschaftlichen Diskursen sagen, die sehr viel breiter aufgestellt sind. Mein zweiter Punkt nun, die Orientierung im Kanon, im biblischen Kanon. Wie lässt sich der Sinn von Texten erschließen? Zum Verstehen der Bibel gehört immer zweierlei. Zum einen die Auslegung des, das Verstehen des Textsinnes. Damit ist gemeint, dass wir die ursprüngliche Kommunikationsabsicht der Texte erkennen wollen. Ja? Und ich spreche bewusst von der kommunikativen Absicht eines Textes, nicht einfach von seinem Literalsinn oder wörtlichen Sinn. Das hat damit zu tun, dass der Literalsinn es schwerer greifbar macht, zum Beispiel auch Dinge wie Ironie oder Witz zu erfassen. Ja, also bei der Ironie widerspricht ja die kommunikative Absicht häufig dem Wortsinn. Ja? Also wenn ich, sag ich mal, wieder mal zu spät nach Hause komme und meine Frau sagt, super, dass du jetzt erst kommst. Auf dem Literalsinn findet sie super, ja? Aber die kommunikative Absicht meint genau das Gegenteil. Deshalb spreche ich konsequent von der Kommunikationsabsicht der Texte. Das leistet ganz stark die Exegese, das Erforschen der Umwelt des Alten und des Neuen Testaments. Die Exegese, die Auslegung der Texte, antwortet auf die Frage, was ist der Sinn, was ist die Aussage dieses Textes? Bei ganz vielen ethischen Fragen interessiert uns aber, was bedeutet das für uns heute? Das heißt, wir befragen die Bibel im Blick auf die Relevanz ihrer Aussagen für die gegenwärtige Lebenspraxis. Und das heißt in der Folge, dass ein ethisches Urteil, das wir an der Bibel gewinnen, sowohl schriftgemäß sein muss, als auch situationsgemäß. Oder wir würden auch sagen, kontextsensibel sein soll. Wie müssen wir uns das vorstellen? Nun, schriftgemäß ist eine Position nicht schon dann, wenn sie mit möglichst vielen Bibelstellen untermauert wird. Ich habe mal ein Seminar gehalten und eine bestimmte Position vertreten. Es war allerdings in dem Fall eine dogmatische, keine ethische Position, worauf sich ein Student meldete und sagte, Herr so und so vertritt aber eine andere Auffassung und gibt dafür über 30 Bibelstellen an. Worauf ich sagte, da haben Sie jetzt einen sehr quantitativen Zugang zur Fragestellung. Ja, das heißt, entschieden wird eine Frage dadurch, wer mehr Bibelstellen auf seine Seite ziehen kann. Nun, wir werden sehr schnell merken bei ethischen Fragen, dass das Aufzählen von einzelnen Bibeltexten nicht genügt. Zur Frage von Ehe und Ehescheidung zum Beispiel lassen sich ja eine ganze Reihe von Texten angeben, aus dem Alten wie auch aus dem Neuen Testament. Für das Verstehen dessen, was die Bibel zur Ehe, zum Verständnis von Ehe und ihrer Unauflöslichkeit sagt, ist es aber wichtig, diese Texte in einen theologischen Begründungszusammenhang einzuordnen. Das möchte ich heute mit Ihnen auch erarbeiten. Biblische Aussagen in einen theologischen Zusammenhang einzuordnen, Begründungszusammenhang einzuordnen. Was meine ich mit diesem theologischen Begründungszusammenhang biblischer Aussagen? Ich habe mal den Versuch gemacht, das in einen Satz zu fassen, und das ist immer das, was bei Dogmatikern rauskommt, wenn sie die Botschaft der Bibel in einen Satz fassen sollen. Gemeint ist die große Erzählung der Bibel von Gottes Weg mit den Menschen, also das Metanarrativ. Der dreieinige Gott, der in sich selbst Gemeinschaft ist, öffnet seinen Beziehungsreichtum für die von ihm geschaffenen Menschen, an denen Gott auch in ihrem Sündersein festhält, indem er Versöhnung in Jesus Christus und Erneuerung durch den Heiligen Geist ermöglicht. So, das sind so diese Monstersätze, die da rauskommen. Was aber ist hiermit gesagt? Es geht darum, dass wir die großen Linien des biblischen Dramas uns erschließen. Und wenn wir auf biblische Texte Bezug nehmen, immer fragen, wie verhalten sie sich zu den das biblische Drama begründenden, konstitutiven, ich sag mal, Leitbegriffen. Wenn wir einen theologischen Begründungszusammenhang entfalten wollen, entdecken wollen, gehört dazu immer, dass wir nach dem Alten und dem Neuen Testament fragen. Es ist wichtig, dass wir fragen nach den großen, ich sag mal, Akten des göttlichen Dramas, nach der Schöpfung, nach dem Bund, den Gott mit Israel schließt, nach der Erlösung, die uns von Jesus Christus zuteil wird und der Vollendung, die wir erwarten. Wenn wir nach dem theologischen Begründungszusammenhang fragen, müssen wir Bezug nehmen darauf, dass Gott sich als der Dreieine offenbart hat, als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wenn wir nach dem theologischen Begründungszusammenhang fragen, geht es immer auch um die Dialektik von Sünde und Gnade. Bitte denken Sie jetzt nicht, dass man das schematisch abarbeitet, sondern es geht einfach darum, den größeren Zusammenhang zu erkennen, wenn wir nach biblischen Aussagen fragen, wenn wir danach fragen, was hat es mit diesem Text auf sich? Der theologische Begründungszusammenhang der Ehe zum Beispiel ist die Erschaffung des Menschen als Mann und Frau. Das ist zum Beispiel ein Begründungszusammenhang, der jetzt auch durch die gesellschaftliche Diskussion und Einführung und Öffnung der Ehe für alle, die ja in vielen Landeskirchen nachvollzogen worden ist, ein Begründungszusammenhang, der völlig abhandengekommen ist. Ja? Ehe hat hauptsächlich jetzt mit zwei zu tun, aber nicht mehr mit der Frage, ob diese zwei unterschiedlichen Geschlechts sind. Ist die Frage der Ehe hat auch zu tun mit der Exklusivität des Bundes Gottes mit seinem Volk Israel, beziehungsweise, wie es im Epheserbrief heißt, dem Geheimnis des Bundes, den Christus als Bräutigam mit seiner Gemeinde hat. Ja? Also das sind so die großen Zusammenhänge, um die es geht. Und noch eins. Immer wieder lese ich gerade auch im evangelikalen Bereich Texte, die sich zum Beispiel mit der Frage der Ehescheidung auseinandersetzen. Und nahezu todsicher landen diese Abhandlungen bei den zwei Textgruppen, die wir da im Neuen Testament finden. Da äußert sich einmal Jesus zur Frage der Ehescheidung im Gespräch mit den Pharisäerschulen, ja, also Markus 10. Und dann äußert sich Paulus im ersten Korintherbrief zur Frage der Ehescheidung. Diese Texte sind wichtig, überhaupt keine Frage. Aber um sie zu verstehen, um sie in einen umfassenderen theologischen Zusammenhang einzubetten, muss ich mich doch erstmal fragen, was hat Gott sich mit der Ehe gedacht? Und was ist Gottes Anliegen, wenn er die Ehe für unauflöslich erklärt und dann uns im konkreten Zusammenhang bestimmte Einschränkungen begegnen? Wenn wir nur bei diesen zwei Texten anhaften, dann führt das ganz schnell danach, dass wir fragen, eure Situation jetzt als Paar, passt die zu einer dieser Ausnahmen, die die Bibel macht? Das heißt, wir werden ganz schnell kasuistisch. Ja? Das kann dann zu sehr absurden Konsequenzen führen, nämlich zum Beispiel zu der absurden Konsequenz, dass ein Mann, der seine Frau physisch oder emotional missbraucht, leichter davon kommt als jemand, der seiner Frau und sexuell untreu geworden ist. Weil die Bibel sagt ganz klar, wenn du die Ehe brichst, dann, wenn du sag ich mal, sexuell untreu wirst, dann hast du die Ehe gebrochen, ist ganz klar. Sie sagt nichts ausdrücklich dazu, wenn du deine Frau schlägst. Und heißt das jetzt, dass das kein Problem sei? Wir merken also, dass wir auf diese Art den Text zu lesen nicht weiterkommen, sondern Ausgangspunkt für die Frage von Ehe und Ehescheidung ist immer Gottes unwiderruflicher Versöhnungswille. Und das Evangelium als Kraft der Versöhnung. Ohne Einbettung in diese große Versöhnungsgeschichte Gottes werden wir kasuistisch, werden wir kleinteilig. Grundsätzlich gilt dann auch, dass wir in diesem polyphonen Diskurs der biblischen Stimmen entdecken, wie der Chor der Stimmen, den wir da haben, wieder angeordnet ist. Also wo befinden wir uns mit diesem bestimmten Text hier in diesem, sag ich mal, heilsgeschichtlichen Drama? Das heißt, die Anordnung des Textes, das Verhältnis der Texte zu Christus, dem Dirigenten, so nenne ich es mal. Ich habe das noch nicht in der Literatur gefunden, dass Christus als Dirigent bezeichnet wird, aber ich wage das jetzt mal, wenn wir die biblischen Texte als einen mehrstimmigen Chor verstehen, Christus als Dirigent. Und das ist die Frage, wie sich diese Stimmen zu diesem Dirigenten verhalten. Denn wir haben durchaus Texte in der Bibel, wo wir dann merken, dass sie dieses Leitmotiv der Bibel gar nicht aufnehmen. Also wenn wir das Buch Hiob zum Beispiel lesen, schauen Sie mal, wie viele Kapitel die Reden der Freunde von Hiob einnehmen. Und was sagt Gott dann in Kapitel 38? Alles Unsinn, was die geredet haben. Und trotzdem ist das in der Bibel überliefert. Ja? Das heißt, wir müssen immer die biblischen Texte befragen, wie verhalten sie sich zu dem großen Thema, das dem Drama der Heilsgeschichte seine Dynamik gibt. Und noch eine andere Anordnung können wir uns anschauen. Sie ist leider zu klein geworden hier in der Darstellung. Aber wichtig sind hier eigentlich die beiden Pfeile. Und zwar nehmen wir mal das Beispiel Wein. Ja? Also ist vielleicht eher was für den Abend dann, aber hier das Beispiel. Und ich habe Ihnen mal aufgezeichnet, auf welchen unterschiedlichen Ebenen wir Aussagen in der Bibel finden, die sich irgendwie dem Genuss von Wein zuordnen lassen. Der Psalter preist Gott als den, der den Wein wachsen lässt, damit er das Menschenherz erfreut. Ja? Das ist eine sehr grundsätzliche schöpfungstheologische Aussage. Die Bibel spricht aber auch in sehr paradigmatischen Geschichten von Gefährdungen, die es gibt. Genesis 9, 21 ist diese Geschichte, wie Noah sich also besäuft und dann mit entblößt quasi im Zelt liegt und dann die Geschichte mit seinen Söhnen, die sich ihm da nähern. Dann gibt es so Prinzipien, die auf einer sehr allgemeinen Ebene sagen, genau genommen verunreinigt dich nicht, was durch deinen Mund in den Magen geht, sondern was aus deinem Herzen kommt. Das verunreinigt dich. Das könnte man als eine Art Prinzip verstehen. Also nicht an sich, sage ich mal, ein Wein ist das Problem, sondern eigentlich das, was uns verunreinigt. Paulus spricht dann schon deutlich konkreter im Sinne einer Regel dafür, besauft euch nicht mit Wein, sondern lasst euch mit dem Heiligen Geist erfüllen. Und dann gibt es interessanterweise auch noch sehr konkrete Texte, 1. Timotheus 5, 23 zum Beispiel, wo Paulus an Timotheus schreibt, trink nicht immer nur Wasser, sondern wegen deiner Gesundheit auch etwas Wein. So. Und die Regel, die wir jetzt hier entdecken können, ist, dass je spezifischer der Weisungsgrad eines Textes, desto geringer ist seine Reichweite. Ich weiß nicht, wie Sie das bei der Lektüre des Timotheusbriefs verstehen, ob Sie sich motiviert fühlen, nach der Lektüre erstmal einen guten Wein zu trinken. Die Reichweite des Textes ist relativ eng, weil es darum geht, dass Timotheus offensichtlich auch gesundheitliche Probleme hat. Und dass wir das verstanden haben, wissen wir auch, wenn wir dann tatsächlich es mal schaffen, nach Troas zu reisen, dass wir nicht versuchen, den Mantel des Paulus mitzubringen. was Timotheus auch tun sollte. Also die Reichweite dieser Einzelweisung ist natürlich geringer. Je allgemeiner der Weisungsgrad, desto größer ist auch die Reichweite. Deswegen ist es kein Makel, kein Problem, wenn manche Texte zu unserer konkreten Frage gar nichts sagen, weil es biblische Weisungen gibt, die so allgemein sind, dass ihre Reichweite unser Problem mit abdeckt. Wenn wir nun nach Kriterien fragen der Bibelauslegung, das heißt, wie können wir nun zu einer, sag ich mal, zu einem geordneten Verstehen biblischer Aussagen kommen, dann möchte ich unterscheiden Fundamentalkriterien von speziellen Kriterien. Auf die fundamentalen Kriterien habe ich schon verwiesen. Sie sind hier in einer etwas anderen Darstellung nochmal wiedergegeben. Meint eigentlich nur, dass wir immer unsere Fragestellung beziehen müssen auf Schöpfung, Bund, Erlösung, Vollendung. Das hatte ich aber vorhin schon gesagt. Also immer diese Grundbezüge in unsere Fragestellung mit einziehen. Mehr Raum soll jetzt einnehmen, wie es sich mit den speziellen Kriterien verhält. 5 habe ich hier mitgebracht. Und ich werde immer auf konkrete ethische Fragen eingehen, aber nicht eine bestimmte Frage schematisch durcharbeiten, weil wir das üblicherweise auch in der ethischen Urteilsbildung nicht machen würden. Diese Kriterien sind Hilfen. Sie geben eine Richtung an, in die ich fragen soll. Sie sind aber nicht, sag ich mal, ein schematisch einzusetzender Arbeitsschritt. Erstes Kriterium ist das Kriterium des Zweckes. Beim Übertrag einer Regel von der biblischen Kultur in unsere Kultur ist die Absicht hinter einer Regel von größerer Reichweite als die Regel selbst. So, ich glaube, dass wir das alle verstanden haben, obwohl wir die Regel wahrscheinlich nie formuliert hätten. Aber grüßt einander mit dem heiligen Kuss, sagt Paulus in den Briefen des Neuen Testaments immer wieder. Machen Sie das in Ihrer Gemeinde? Wahrscheinlich haben Sie die Regel verstanden. Ja, also es gibt natürlich Gemeinden, in denen man so grüßt und es gibt auch Kulturkreise, in denen so gegrüßt wird. Aber es wird sehr schnell deutlich, was Paulus eigentlich sagen möchte. Er möchte doch wohl sagen, euer Umgang miteinander in der Gemeinde sei von Herzlichkeit geprägt. Und es gibt kulturell unterschiedliche Ausprägungen von dieser Herzlichkeit. Nun will ich nicht in Frage, in Abrede stellen, dass evangelikale Gemeinden in mancherlei Hinsicht da an Herzlichkeit noch zulegen können. Ja, aber der Grundgedanke ist jetzt nicht, der Anweisung zu folgen, dass wir jetzt den Kuss verbindlich machen. Ja, das kann auch schiefgehen, wenn man da nicht ganz gründlich orientiert. Denn in der Antike wurde sehr klar unterschieden zwischen diesem Freundschaftskuss und dem Intimkuss. Und der Intimkuss, der also für den Ehepartner, die Ehepartnerin bestimmt war, wurde in der Öffentlichkeit gar nicht ausgetauscht. Der war dem Haus vorbehalten. Der in der Öffentlichkeit ausgetauschte Kuss war der Kuss der Zugehörigkeit, des Zusammengehörens, der auch, sag ich mal, in der Verwandtschaft ausgetauscht wurde, zum Beispiel unter Menschen, die gar nicht für eine Heirat miteinander in Frage kamen, sodass die Verwechslung mit dem Intimkuss sich auch gar nicht nahelegte. Oft aber ist die Absicht hinter einer Regel nicht ohne weiteres zu erkennen und setzt manchmal sogar vertiefte Kenntnisse der jeweiligen Praxis voraus. Nehmen wir zum Beispiel das Zinsverbot im Alten Testament. Das Zinsverbot im Alten Testament soll die wirtschaftliche Ausbeutung von Menschen verhindern, die in einer Notlage auf Hilfe angewiesen sind. Das ist dann mit, sage ich mal, kritischen historischen Arbeiten zu erkennen, dass es darum geht, die Notlage meines Nächsten nicht auszunutzen, indem ich ihm mehr abverlange, als ich ihm zunächst gegeben habe. Diese Praxis hat nahezu nichts zu tun mit unserem heutigen Konsumkredit, wo zum Beispiel Menschen einen Kredit aufnehmen, gar nicht aus einer Notlage heraus, sondern zum Beispiel, weil sie damit Steuern senken möchten, weil sie damit ihre steuerliche Belastung senken möchten, weil sie diese Zinsen, die sie zahlen, absetzen können und ähnliches. Ja? Also, oder dem Konsumkredit, wo ich sehr viel schneller mir etwas kaufen will, als ich es mir leisten kann. Das hat also damit relativ wenig zu tun. Zugleich kann es sein, dass die Absicht hinter einer Regel mehrschichtig ist, ja? Und dass sie auf Grundüberzeugung zurückführt. Also nehmen wir nochmal, der Zweck der Regel ist die Verhinderung von Ausbeutung ökonomisch abhängiger. Aber wenn ich dem dann weiterfolge, komme ich sehr schnell auf ein bestimmtes theologisches Konzept von Gott. Nämlich Gott, der Anwalt der Armen und Schwachen ist. Der Eintritt für die Ausgegrenzten. Und noch eine Überzeugung begegnet uns dann, wenn wir weiter zurückfragen und dieses Zinsverbot in größere theologische Begründungszusammenhänge einordnen. Wir merken, dass ungerechte Beziehungen in der Bibel Ausdruck der sündigen Verkehrung des Menschen sind. Ja? Wir kommen also zu sehr grundsätzlichen theologischen Überzeugungen zurück. Ich gehe weiter zum nächsten Kriterium, das Kriterium der kulturellen Entsprechung. Die Reichweite einer Regel ist umso größer, je näher sich die biblische und unsere Kultur am jeweils betreffenden Punkt sind. Nehme als Beispiel die Gefahren des Alkoholmissbrauchs. Ja? Jetzt könnte man sagen, naja, Menschen haben, sage ich mal, in der Geschichte sehr unterschiedliche alkoholische Getränke getrunken. Jemand, der sich heute schnell betrinken möchte, wird wahrscheinlich nicht zum Wein, sondern zum Schnaps, zum Korn greifen. Ja? Und trotzdem sehen wir allein schon in der Art und Weise, wie Alkoholexzesse bildlich dargestellt wurden, das ist jetzt ein Bild, das eine Szene aus dem England des 18. Jahrhunderts widerspiegelt, aber wir sehen wiederkehrende Motive. Alkoholkonsum, übermäßiger Alkoholkonsum führt zu Kontrollverlust, er führt zur Ausschweifung, er führt zu sexueller Übergriffigkeit und all diesen Dingen. Das heißt, die Kulturen sind sich bei aller Unterschiedlichkeit in dieser Frage, was zu viel Alkoholkonsum bewirkt, sehr nah. Wesentlich ist nun auch im Blick auf Alkohol die Unterscheidung von Gebrauch und Missbrauch. Es gibt also durchaus eine Weise des der Absicht gottesgemäßen Alkoholkonsums. Die eigentlich ethisch spannende Frage, die mit dem Zusammenhang gekommen ist, ist die Frage, wie verhalten sich eigentlich die biblischen Aussagen zum Alkoholkonsum zur Frage des Cannabiskonsums? Nun, die gewünschte Wirkung von Cannabis ist bekannt, Anhebung der Stimmung, das Gefühl der Entspannung, der Leichtigkeit, sodass wir fragen könnten, ist die Hanfpflanze vielleicht tatsächlich eine gute Gabe Gottes? Jetzt müssen wir uns fragen, gibt es einen wesentlichen Unterschied? Und zwar spreche ich jetzt vom rekreativen Genuss, nicht vom medizinischen Gebrauch. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass sich die Rauschwirkung beim Alkohol ja erst ab einer höheren Menge einstellt. Und Menschen, die sich zum Wein zusammensetzen oder auch beim Bier zusammensetzen, haben nicht das Ziel, in den Rausch zu kommen, obwohl natürlich zu späterer Stunde das Gespräch ein Niveau erreichen kann, in dem man sich wünschen würde, ich wäre jetzt gern bedröhnt. Aber es ist üblicherweise, wo Menschen sich zusammensetzen, nicht das Ziel. Das ist anders beim Cannabis. Das einzige Ziel beim Cannabiskonsum ist eigentlich, in diesen Rauschzustand zu kommen. Ja, und dann ist schon die Frage, ganz abgesehen von den medizinischen Wirkungen, über die ich jetzt hier nicht sprechen will, ist die Frage, die sich theologisch stellt, ist es gut, ist es von Gott gewollt, dass der Mensch durch den Rausch, die ihm als Ebenbild Gottes, das heißt als Person, eigene Befähigung zur Selbstkontrolle und zur Übernahme von Verantwortung für sein Handeln verliert? Das ist eine wichtige theologische Frage. Sie hat mit dem Menschenbild zu tun. Ja? Also ist es so gedacht, dass wir, sage ich mal, zeitweise uns verabschieden aus unserer menschlichen Verantwortlichkeit, weil wir sagen können, ich habe keine Idee, was ich gestern gelabert habe oder ich habe keine Idee, was ich gestern gesagt habe. Ich glaube, dass das nicht gut ist. Ein drittes Kriterium, das Kriterium der innerbiblischen Übereinstimmung. Die Reichweite einer Regel ist umso größer, je konsistenter, das heißt, ohne wesentliche Änderung sie in der gesamten Bibel bezeugt ist. Das kontroverseste Anwendungsbeispiel dieser Regel ist die Beurteilung von homosexueller Praxis. Und zwar deshalb, weil sie durchgängig und ohne jede Einschränkung in der Bibel verurteilt wird. Meines Erachtens kann man das durchaus erkennen und es wird auch weithin anerkannt. Viele theologische Urteilsbildungen erkennen in einem ersten Teil an, dass in der Bibel Homosexualität nirgends in einen positiven Zusammenhang mit dem Willen Gottes gebracht wird und versuchen dann, sage ich mal, in der weiteren Interpretation im Brückenschlag zu heute die Kurve zu kriegen. Aber im Blick auf die Bibel ist das eigentlich relativ klar. Wird das nun also anerkannt, ließ es sich aber trotzdem weiter fragen, welche Absicht haben diese Verurteilungen? Also vielleicht kann man ja an der Absicht erkennen, dass Paulus falsch lag. Oder werden überhaupt von dieser Verurteilung heute gelebte gleichgeschlechtliche Beziehungen getroffen? Ich kann dazu nur jetzt weniges sagen. Für Paulus ist, das wird in Römer 1 sehr deutlich, der homosexuelle Verkehr der Konsequenz aus der Abwendung des Menschen von Gott. Er ist eine ungeordnete Betätigung des sexuellen Begehrens und widerspricht der Ordnung der Geschlechter, wie sie in der Schöpfung angelegt ist. Das heißt also, Paulus hat durchaus einen breiten, einen tief gegründeten Begründungszusammenhang. Es ließe sich sagen, naja, Paulus konnte das so nur formulieren, weil er noch nicht die Erkenntnisse zur Verursachung von Homosexualität hatte, die wir heute haben. Und dazu ist nun zweierlei zu sagen. Erstens ist es ganz überraschend, wenn wir in die antiken Texte zurückgehen, was damals alles im Blick auf Verursachung schon formuliert worden ist. Da kann man Aristoteles in der nikomachischen Ethik nachschauen, wie er im Prinzip, sag ich mal, er spricht dann eher, sag ich mal, von der Knabenliebe. Aber im Blick auf die Verursachungsfaktoren benennt er exakt die, die auch heute diskutiert werden. Nicht in der wissenschaftlichen Beschreibungssprache, wie das heute geschieht, aber so viel Neues kommt da eigentlich nicht dazu, abgesehen davon, dass wir natürlich heute empirische Studien haben, auf die sich Aristoteles nicht bezogen hat. Das Zweite ist, dass wir uns klar machen müssen, wenn gesagt wird, nun, dieses oder jenes sei doch natürlich, dürfen wir nicht den Fehler machen, die gefallene Natur des Menschen mit der ursprünglichen Schöpfungsabsicht gleichzusetzen. Wir können an dem, was wir an uns als natürlich erleben, natürlich ist durchaus auch ein Krebswachstum. Es ist zwar ein Wachstum von Krebszellen, es ist zwar eigentlich eine von uns nicht erwünschte Form des Zellwachstums, aber es ist ein natürlicher Vorgang. Keiner von uns würde wahrscheinlich sagen, dass es dadurch gut ist oder besser wird. Ja? Also wir dürfen die gefallene Schöpfung nicht in Eins setzen mit der ursprünglichen Schöpfung, auch wenn wir durchaus an dem, was wir an natürlicher Lebenswelt erleben, Dinge ablesen können. Wir müssen beachten das Prinzip der Personalität. Wenn wir Menschen uns selbst zum Gegenstand der Erkenntnis werden, ist die Gefahr der Selbsttäuschung sehr viel größer, als wenn wir kosmologische Vorgänge beschreiben. Die werden sehr viel weniger strittig sein. Ja? Also dass die Erde sich um die Sonne dreht und so weiter. Außerdem verurteilt Paulus ja homosexuelle Aktivitäten und nicht eine bestimmte soziale Lebensform. Und man merkt den Unterschied dieses Kriteriums der innerbiblischen Übereinstimmung, wenn man sich zum Beispiel anschaut, im Vergleich dazu die Stimmen, die sich in der Bibel zum Dienst der Frau im Reich Gottes äußern. Die Herausforderung bei dieser Frage liegt sehr viel eher in der Verortung der Stimmen im Chor des göttlichen Diskurses, ja? Weil es unterschiedliche Stimmen in der Bibel zu diesem Thema gibt. Während es unmöglich ist zu behaupten, die Bibel gebe Frauen keine Stimme, sie hätte keinen Auftrag und keinen Dienst für sie. Ja, das wird man nicht behaupten können, weil die Bibel das nicht konsistent sagt. Ein viertes Kriterium, das ist das vorletzte, das Kriterium der Bezeugung entgegen der Kultur. Entschuldigung. Die Reichweite einer Regel ist umso größer, je stärker sie die kulturelle Neigung des Autors und der Erstadressaten überschreitet. Umgekehrt ist die Reichweite einer Regel umso geringer, desto stärker der Autor innerhalb der Grenzen seiner Kultur verbleibt. Das biblische Gebot der Feindesliebe zum Beispiel empfängt seine starke Kraft und Wirkmächtigkeit auch darin, dass der Kontext der Zeit, die Konvention der damaligen Kultur überwunden werden. Seinen Nächsten zu lieben, seine Familienangehörigen, seine Sippe zu lieben, war jedem klar. Aber seinen Feind zu lieben, das ist schon ziemlich revolutionär. Ein anderes Beispiel, wo sich eine starke Nähe zur damaligen Kultur zeigt, sind die Ausführungen des Neuen Testaments da, wo es um Sklaverei oder die patriarchale Familienstruktur geht. Ja? Wie wir vor diesem Hintergrund, wie wir diese Nähe von Paulus zu diesen damaligen Strukturen argumentativ in die Interpretation aufnehmen. Das habe ich in einem anderen Vortrag versucht darzulegen, der auch ausliegt in der Auslegung der Haustafel des Kolosserbriefes. An dieser Stelle will ich nur auf eins hinweisen. Wir müssen nicht in Abrede stellen, dass Paulus hier viele kulturelle Gegebenheiten seiner Zeit voraussetzt. Wir dürfen nur nicht überlesen, dass Paulus selbst bereits den Keim der Veränderung in seine Weisung für Männer, Frauen, Herren, Sklaven, Eltern und Kinder hineinlegt. Wenn er Dinge schreibt wie alles geschehe im Herrn, ist das eben nicht die religiöse Legitimation, dass alles so bleiben müsse, wie es in der antiken Hausgemeinschaft ist, sondern es legt dem Keim einer christologischen Überwindung von bestimmten Verhältnissen die damals für selbstverständlich gehalten wurden. Fünftes Kriterium, das Kriterium der Schöpfung. Es ist das Stiefmütterchen unter diesen Regeln, denn mit der Schöpfung tun sich heute viele Ethiker schwer. Die Reichweite einer Regel ist größer, wenn sie im Bild der Schöpfung vor dem Sündenfall wurzelt. Nun haben wir nicht viele Aussagen der Bibel, nicht viele Texte der Bibel, die sich überhaupt zum Leben vor dem Sündenfall äußern. So viel aber ist deutlich, dass Gott dem Menschen die Gemeinschaft von Mann und Frau bestimmt hat, mit der Offenheit für Kinder, und dass Gott dem Menschen die Arbeit bestimmt hat. Also diese Erde zu bebauen und zu bearbeiten. Nun spielt in dieser Regel eine wichtige Rolle das Bekenntnis zu Jesus Christus. Das ist hier berührt. Denn Christus ist es ja, von dem immer wieder gesagt wird, er hält die Vielfalt der Auslegung als Klammer zusammen. Das ist aber leichter gesagt als getan. Wir müssen uns nämlich genau anschauen, als wer wird Jesus Christus dann verstanden. Und hier beobachte ich häufig eine reduzierte Christologie. Jesus ist dann vielleicht der prophetische Ausleger der Schrift, der das Gesetz überwindet, oder er ist der Versöhner, der alles neu macht, alles transformiert. Aber was regelmäßig unbeachtet bleibt, ist, dass Jesus Christus nach dem paulinischen Zeugnis der ist, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. 1. Korinther 8,6. In der Sprache der Dogmatik, Christus ist der Schöpfungsmittler. Das heißt, es gibt einen in Christus, der die Ausleger einen soll. In Christus gibt es einen ganz starken Zusammenhang zwischen der Neuschöpfung und der Schöpfung. Und in vielen ethischen Fragen ist es deshalb wichtig, die dem Menschen gegebene Leibstruktur mit zu berücksichtigen und den Leib seine Sprache sprechen zu lassen und nicht zu sagen, entscheidend ist das Empfinden des Einzelnen. Ja? Das ist viel wichtiger als das, was der Leib an Signalen gibt. Letzter Punkt, und damit will ich dann auch abschließen. Der dritte und letzte Punkt ist die Orientierung am Kanon, der Richtungssinn des göttlichen Diskurses. Ich habe Ihnen jetzt einige Kriterien für eine Auslegung biblischer Texte an die Hand gegeben. Jetzt fragen wir noch mal von woanders her, nämlich nicht von den biblischen Texten aus, sondern von unseren Problemen aus, mit denen wir an die Bibel herantreten. Und wir merken ganz schnell, oh, es ist ein riesiger Graben zwischen der Bibel und uns. Die Bibel wurde zwar auch für uns geschrieben, weil sie für alle Menschen geschrieben wurde, aber sie wurde nicht direkt an uns adressiert. Das merken wir sofort daran, dass die meisten hier im Raum sich einer Bibelübersetzung bedienen müssen. Die Bibel ist nicht an uns adressiert, weil sie ist in Hebräisch, Griechisch geschrieben. Aber sie ist für uns, geschrieben. Das heißt, sie hat uns etwas zu sagen. Nun begegnet uns in den Texten der Bibel eine fremde Welt. Häufig überspielen wir diese Fremdheit, aber der Abstand der Kulturen ist enorm. Autoritativ für unser Verstehen der Texte, für unser Ausleben der biblischen Texte, ist jetzt aber gar nicht so sehr die Welt, aus der die Texte stammen, sondern ist die Welt, die in den Bibel, in den Texten vorgestellt wird, die projiziert wird. Nämlich die neue Welt Gottes, die kommt und die schon jetzt und hier unser Leben bestimmen soll. Es ist die durch die Gottesherrschaft erneuerte Welt, an der wir uns ausrichten sollen. Die biblischen Texte begegnen uns nun in einem kulturellen Gewand und das empfinden wir häufig als ein Problem. Wir hätten so gern, dass sich diese Botschaft der Bibel loslassen, also herausschälen lässt aus dem kulturellen Gewand, in dem uns diese Texte begegnen. Aber das ist genauso wenig möglich, wie dass wir einfach mal aus unserer Kultur heraustreten, um dem Text unbefangener zu begegnen. Das können wir nicht. Und das Erkennungszeichen dafür, dass wir es nicht können, ist vor allem unsere Sprache, der wir uns bedienen. Ja? Wir können nicht einfach sagen, lass uns keiner Sprache bedienen. Dann sind wir schon mal die Fesseln unserer Sprachbegrenzung los. Das geht nicht. Wir begegnen den Texten imprägniert von unserer eigenen Kultur und wir finden sie als kulturell imprägnierte Texte. Wir können die Texte nicht ihres kulturellen Gewandes entkleiden, weil die Botschaft sich abgelöst von der Kultur für den Menschen gar nicht aussagen lässt. Die kulturelle Einkleidung gehört zur Niedrigkeitsgestalt, die Gott seinem Wort bestimmt hat. Sie ist kein Makel, sondern sie ist die Würde dieses Wortes. Ich will das nur an zwei Beispielen deutlich machen. Erstens, Jesus wurde gekreuzigt für uns. Jetzt können Sie sagen, naja, das müssen wir jetzt kulturell lösen. Kreuzigung war damals halt für die Verbrecher und Jesus wurde an ein Kreuz genagelt. Aber die eigentliche Aussage ist, Jesus ist für uns gestorben. Wir könnten auch sagen, kontextualisiert, Jesus wurde erschossen. So. Es gehört aber zu der Botschaft selbst, dass Jesus den Tod des Verbrechers stirbt, dass er am Fluchkreuz stirbt, am Fluchholz stirbt und dass seine Arme ausgebreitet werden. All das gehört zur Botschaft. Das ist nicht akzidentiell, nicht kommt nicht erst dazu, sondern es gehört zu dieser kulturellen Imprägnierung der Botschaft. Und ein zweites Beispiel: Die Frauen verkündigen, dass ihnen der Auferstandene begegnet ist, dass Jesus auferstanden ist. Jetzt ist es ganz wichtig, dass wir uns klar machen, es ist wichtig zu verstehen, Jesus beauftragt Frauen, die Botschaft vom Auferstandenen weiterzugeben, obwohl Frauen damals in juristischer Hinsicht keine Zeugenaussage hatten, dass sie nicht das Recht hatten, Zeugenaussagen zu treffen. Wenn wir diesen kulturellen Kontext übersehen, dann kommen wir so auf abseitige Ideen wie, naja, Jesus hat es halt den Frauen erzählt, weil er wollte, dass es weitergesagt wird. Ja? Ähnliche Dinge. Also wichtig ist zu verstehen, der kulturelle Kontext. Wenn wir nach der Bedeutung der biblischen Botschaft für ethische Herausforderungen der Gegenwart fragen, dann ist damit, und damit bin ich bei der Einleitung nochmal, eine doppelte Aufgabe gestellt. Nämlich, dass unsere Interpretation schriftgemäß und dass sie kontextsensibel sein muss. Und wie das nun geschehen kann, dafür will ich Ihnen nur noch abschließend einen Hinweis geben. Eine Denkfigur, ein Versuch, eine Brücke zu schlagen von unseren Fragen zu denen der Bibel ist Analogiebildung. Wir müssen bei Analogiebildung aber aufpassen, inwieweit sie tragen. Die Exodus-Erzählung zum Beispiel wird in vielen theologischen Entwürfen als eine paradigmatische Befreiungsgeschichte erzählt. Es wird erzählt, es ist Gottes Programm dafür, dass Menschen nicht in Knechtschaft leben, sondern dass sie in Gerechtigkeit und Frieden und Freiheit leben. Wir finden dahingehende Aussagen bereits im 18. und 19. Jahrhundert bei frommen Christen, in der Abolitionist Movement, ja, zu der auch evangelikale Christen gehörten. Wir finden sie später in der Befreiungstheologie und vielem anderen. Wir müssen uns immer klar machen, dass jede Analogie Grenzen hat. Und wir dürfen nicht in den Text hineinlesen, was dort nicht steht. Denn offensichtlich enthält der Text jetzt kein komplettes Programm für Freiheit und Gerechtigkeit. Auf der Textebene sagt der Text, gibt er an als Ziel des Auszugs aus der Knechtschaft. So spricht der Herr, der Gott Israels, lass mein Volk ziehen, Pharao, dass es mir ein Festhalte in der Wüste, oder andere Textstellen sagen, dass es mich anbete in der Wüste. Das heißt, das finale Moment dieser Befreiungserfahrung ist die wahre Gottesanbetung, Gott in Freiheit anbeten. Und trotzdem halte ich es für legitim, diese Analogie zu bilden. Und zwar deshalb, weil es eine starke Verbindung gibt zwischen der ökonomischen Logik, die der ägyptischen Sklaverei einwohnte, und die, sag ich mal, mancher Lohnknechtschaft in Lateinamerika, der Sklaverei in Indien und Ähnlichem einwohnt. Aber wir merken dann auch, dass es zu Überdehnungen kommen kann. Da zum Beispiel, wo dann die Exodus-Geschichte gelesen wird als Ausbruch aus der Abhängigkeit von Geschlechterungerechtigkeit oder sexuellen Einordnungszwängen und Ähnlichem. Man merkt dann, jetzt verblasst die Analogie, sie verliert ihre Kraft, weil wir jetzt zu Fragen kommen, die den Text nicht hingeben. Warum sind Analogien möglich? Sie sind da möglich, wo der Text Elemente der Unbestimmtheit enthält, sozusagen Deutungsperspektiven eröffnet. Und diese Deutungsperspektiven, die sich an Unbestimmtheitsmomenten des Textes festmachen, dürfen nicht in Widerspruch zum Textsinn treten, sie dürfen aber weitere Horizonte des Textes erschließen. Das ist also ein wichtiger Punkt an dieser Stelle. Ich schließe. Können wir, das lasse ich jetzt weg, letzter Punkt, Katholizität. Worüber können wir unterschiedlicher Meinung sein als Christen? Nun, unstrittig ist, dass die Bibel unterschiedliche Auslegungen ermöglicht und in der Kirche verschiedene Auffassungen zu ethischen Fragen möglich sind. Die Frage ist nun aber, ob man das generell sagen kann. Zu allen Fragen können unterschiedliche Auffassungen vertreten werden. Ich glaube nicht, dass das irgendjemand, auch in evangelikalen Kreisen, irgendjemand ernsthaft behauptet. Ich kenne bislang niemanden, der für die Anerkennung von Ehen mit mehr als einem Partner eintritt, niemanden, der plädiert für Ehen mit Minderjährigen, der für die Sklaverei eintritt und gegen die demokratische Grundordnung der Gesellschaft. Also offensichtlich gibt es schon Punkte, in denen wir auch als Gemeinde mit einer Stimme sprechen wollen. Dann aber ist die Frage, wo die Grenze verläuft zwischen Überzeugungen, die strittig sein dürfen, und solchen, in denen die Kirche mit einer Stimme sprechen sollte. Dass diese Grenze nicht ein für alle Mal gezogen ist, zeigt die Geschichte. Die Teilnahme an gerechten Kriegen war zur Zeit des Neuen Testaments undenkbar. Später wird sie Teil einer kirchlichen Ethik. Die Einschätzung, ob man Sklaven halten darf, verändert sich. Auch der Umgang mit Dingen wie Rauchen und Tanzen und Ähnlichem. Verschiebt sich aber eine Grenze, ist damit zugleich gesagt, dass es eine Grenze gibt. Und auch, dass sie sich beliebig verschieben lässt, wird wohl kaum jemand behaupten können. Die Frage nach dem Grenzverlauf, wo beginnen die Dinge, die, sag ich mal, verhandelbar sind, wo man unterschiedlicher Meinung sein kann. Die Frage nach dem Grenzverlauf führt uns auf die aufwendige Suche nach dem theologischen Begründungszusammenhang zurück, für den ich Ihnen einige Hilfen an die Hand geben wollte. Adiaphora sind die Mitteldinge, also zu denen man guten Gewissens unterschiedlicher Meinung sein kann. Ja? Also ob man Sonntag in ein Konzert gehen darf, weil das Genuss ist und ich damit Gott, meine Seele zu Gott erhebe, oder ob das Arbeit ist und weil ich andere auch zum Arbeiten bewege damit und das besser lasse. Also gibt es ganz, ganz viele Mitteldinge. Heute sind es überwiegend ethische Fragen, die uns beschäftigen und die uns entzweien. Ethische Fragen vor allem der menschlichen Sexualität, deren Tiefe und Bedeutung sich darin zeigt, dass kaum eine andere Frage die Kirchen gegenwärtig so entzweit. Alle Christen sind aufgefordert, nicht nur die Theologen, alle Christen sind aufgefordert zu prüfen, wie der jeweilige theologische Begründungszusammenhang einer Position rekonstruiert wird. Das ist die Aufgabe der Gemeinde zu prüfen. Das geschieht immer im Wissen darum, dass jedes Beurteilen einen Standort impliziert, der eine Perspektive eröffnet, die meine Perspektive ist und die Entwicklung meiner Einstellung bis hin zur Korrektur nicht ausschließt. Offen zu sein für Korrektur bedeutet aber nicht, jeden neuen Weg mitgehen zu müssen, denn auch in ethischen Fragen gilt, wenn wir uns auf dem Holzweg befinden, bedeutet schon weiter zu sein als andere gerade keinen Fortschritt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.